Deutschlandfunk. Sport am Feiertag.
Im Studio ist Astrid Ravul. Schönen guten Abend. Neujahr gehört den Skispringern. Die Vierschanzentournee mit ihrer zweiten Station in Garmisch-Partenkirchen. Und diesmal gibt es aber auch die Two-Nights-Tour für die Skispringerinnen. Das ist schon mal sowas wie eine halbe Vierschanzentournee auf den beiden deutschen Skisprunganlagen. Dazu gleich hier mehr. Das Fußballnationalteam Palästinas tritt jetzt im Januar bei der Asienmeisterschaft in Katar an, mit Erwartungen und politischen Belastungen im Gepäck. Und Rekordnationalspieler Lothar Matthäus will junge afrikanische Fußballtalente nach Europa holen. Er sieht seine Investitionen in Ghana auch als Businessmodell. Auch das hinterfragen wir in dieser Sendung. Halbzeit bei der Vierschanzentournee. Die ersten beiden Wettkämpfe sind absolviert und beim Neujahrsspringen heute in Garmisch-Partenkirchen hat Andreas Wellinger bewiesen, dass sein Auftakterfolg in Oberstdorf kein Zufall war, sondern dass der Olympiasieger von 2018 wieder physisch wie psychisch zurück ist. Nach seinem Kreuzbandriss und durchwachsenen Jahren fährt Wellinger jetzt mit einem, wenn auch nur hauchdünnen Vorsprung, als Gesamtführender nach Österreich. Martin Thiel berichtet.
Mit Tränen der Rührung in den Augen schritt Andreas Wellinger zur Siegerehrung. Obwohl er das Neujahrsspringen nicht gewonnen hatte, waren es Freudentränen, denn er fährt als Führender in der Tournee-Gesamtwertung nach Innsbruck.
Ja, es ist ein ziemlich schönes Gefühl. Das war ein hartes Stück Arbeit.
Die Erleichterung groß und berechtigt, denn das Neujahrsspringen entwickelte sich zu einer nervlichen Zerreißprobe. Der dritte Platz war hart erkämpft, denn Rückenwind sorgte für schwierige Verhältnisse, aber Wellinger trotzte dem Element und sprang im Finale von 4-3 vor.
Und er liegt hoch in der Luft und springt weit und macht das klasse und auch die Landung ist gut und dann gibt's die Doppelfaust von Andy Wellinger, der tatsächlich hier die Nerven behält.
Mit 137,5 Metern übernahm er die Führung und elektrisierte die 21.000 Fans im ausverkauften Olympiastadion. Auf das Kreischen folgte banges Warten. Andrzej Lanišek aus Slowenien, der Sieger, segelte an ihm vorbei. Der Österreicher Jan Hörl hatte Windpech, schmierte ab. Und Tournee-Mitfavorit Ryoyo Kobayashi Japan kam zwar vorbei, aber konnte sich keinen Vorsprung erkämpfen. Im Gegenteil, zur Halbzeit der Tournee führt Andreas Wellinger mit der Winzigkeit von 1 Meter Vorsprung. Das ist nichts, weiß Bundestrainer Stefan Horngacher.
Der Vorsprung ist so minimal. Ich glaube, es wäre ein Duell bis zum letzten Sprung in Bischofshofen. Und wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir gut reinstarten in Innsbruck, dass wir hier im Training gleich mal mit dabei sind, dass wir keine großen Fehler machen. Und dann haben wir eine Chance, auch das Ding zu gewinnen. Ja.
Und in Innsbruck am Berg Isel sind schon so manche deutsche Hoffnungen zerschellt. Andreas Wellinger springt aber dermaßen konstant und ist so selbstbewusst, dass er sich keine Sorgen macht.
Also wenn man gut in Form ist, dann ist es meistens egal, wo man springt. Innsbruck mag ich ganz gern tatsächlich. Ich hoffe eben, dass ich stabil durch den letzten Knick durchkomme, wo es am Schanzen nicht gefühlt bergauf geht. Und dann, dass wir faire Bedingungen haben, weil im Inntal zieht es halt gerne mal von alle Richtungen mit dem Wind. Und je fairer die Bedingungen sind, desto besser gibt es dann auf der Ergebnisliste, dass wirklich die Besten ganz oben stehen.
Und die Besten, das sind eben momentan Andreas Wellinger und Ryoyo Kobayashi, der die Tournee schon zweimal gewonnen hat. Die Fans dürfen sich auf ein packendes Duell freuen.
Ja, und Bundestrainer Stefan Horngacher ist mit dem nächsten Podestplatz für sein Team zufrieden. Allerdings achtet der Coach natürlich auch noch mehr auf die Feinheiten, die sich bei Andreas Wellinger im Vergleich zum Qualifikationsspringen verbessern konnten.
Andy Wellinger heute super gesprungen, super gelandet, muss ich sagen. Das war eigentlich das Wichtigste hier. Die Sprünge waren auf sehr hohem Niveau. Bin ich sehr zufrieden mit dem dritten Platz. Wir haben wieder einen Podestplatz, müssen wir so nehmen.
Bezeichnend und beflügelnd war auch die Fankulisse vor Ort. Beide Springen in Garmisch und Oberstdorf waren ausverkauft. Davon träumen die Skispringerinnen schon lange, die auf ihrem langen Weg hin zu einer eigenen Vierschanzentournee zumindest jetzt schon mal 2 Springen veranstalten konnten. Nach ihrem Auftakt in Garmisch sprangen die Frauen Neujahr an der großen Olympiaschanze in Oberstdorf. Dabei gewann die Slowenin Nika Prijuc. Keine deutsche Springerin schaffte es unter die Top 10. Das ist enttäuschend. Selina Freitag auf Rang 13 sagte anschließend:
Ist nicht ganz so einfach. In Garmisch-Partenkirchen habe ich mir ein bisschen mehr erhofft, da das Training einfach besser war und ich es nicht in den Wettkampf mitnehmen konnte. Und jetzt hier war schon eine kleine Steigerung drin. Aber es ist immer noch nicht das, was ich eigentlich kann und wo ich hin möchte natürlich. Aber an den beiden Sprüngen, die ich heute gezeigt habe, da werde ich auf jeden Fall festhalten und es mitnehmen.
Die Tour de Ski ist für die Langläufer das, was die Tour de France für die Radprofis ist, nur deutlich kleiner. Ein mehrtägiges Etappenrennen in Italien und der Schweiz mit den Stationen in Toblach, Davos und Val di Fiemme. Den Gesamtsieg in der Tour de Ski erringt, wer die beste Gesamtzeit in allen Rennen erläuft. Die dritte Etappe heute war das Verfolgungsrennen im freien Stil über 25 Kilometer, bei dem der deutsche Skilangläufer Friedrich Moch sich gut in Position bringen konnte. Kersten Eichhorn.
Viktoria Karl fährt weiter eine herausragende Tour de Ski. Nach Platz 2 über die 10 Kilometer kam die Olympiasiegerin aus Zellamelis auf der dritten Etappe auch über die 20 Kilometer in der Verfolgung auf Rang 2. Die 28-Jährige setzte sich im Duell mit der drittplatzierten Schwedin Lin Swan knapp durch, musste sich in Toblach nur der dominierenden gesamtführenden Jessie Diggins geschlagen geben. Bei den Männern kam Friedrich Moch erneut in die Top 10. Platz 7 am Silvestertag über die 10 Kilometer, Platz 6 für den Langläufer aus Isny am Neujahr über die 20 Kilometer. Wieder ein starkes Rennen. Friedrich Moch fuhr dabei nur eine knappe Sekunde am Podest vorbei. Beim Dreifachtriumph der Norweger gewann Harald Østberg Amundsen souverän.
Aber in der Gesamtwertung Sechster, das lässt Friedrich Moch noch hoffen für die entscheidende Phase der Tour de Ski.
Hätte ich nicht gedacht, dass ich nach Toblach in der Gesamtwertung auf dem 6. Platz bin. Und ja, jetzt geht es übermorgen im Sprint nicht allzu viel zu verlieren und dann in den 3 letzten Rennen nochmal alles aufzuholen.
Und Langläuferin Viktoria Karl, die verriet nach ihrem 2. Platz im Verfolgungsrennen, dass gegen die Dominanz der Amerikanerin Jessie Diggins manchmal eben nur eine internationale Taktik hilft.
Mit der Lynn hatte ich eine gute Partnerin und wir waren echt gut zusammen. Dann hat man, glaube ich, weiter einen kleinen Hänger. Und ja, ich bin es taktisch einfach so angegangen, dass ich nicht versucht habe, zu Jessie nach vorne aufzuschießen, weil die war heute einfach eine Klasse für sich. Und ja, wir haben uns gut abgewechselt. Das war auch so der Plan. Wir hatten super Ski. Und ja, da finde ich es einfach schön, dass es internationale Taktiken gibt und man doch zusammenläuft.
Und nach ihrer starken Leistung und Platz 2 darf Viktoria Karl weiter von der ersten Top-3-Platzierung einer deutschen Läuferin beim Etappenrennen träumen. Morgen ist bei der Tour de Ski aber erst einmal Ruhetag. Auch im neuen Jahr dürfte der Krieg im Nahen Osten den internationalen Sport beeinflussen. Auslöser war der Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober, bei dem mehr als 1200 Menschen getötet wurden. Die militärische Reaktion Israels dauert bis heute an. Laut Angaben der Behörden in Gaza sollen inzwischen mehr als 20.000 Palästinenser getötet worden sein. Auch der Fußball liegt am Boden. Trotzdem tritt die palästinensische Nationalmannschaft ab Mitte Januar bei der Asienmeisterschaft in Katar an. Und das wirft viele Fragen auf. Wie kann sich das Team auf das Turnier überhaupt vorbereiten? Mit welchen Erwartungen wird die Mannschaft aufgeladen? Und nutzt der palästinensische Verbandspräsident Jibril Rajoub, der einst in Israel in Haft saß, den Sport aktuell als politische Plattform? Ronny Blaschke berichtet über Fußball im Kriegszustand.
Combat continues on the ground in the Gaza Strip on Thursday with heavy bombardment of the Palestinian enclave.
Susan Shalabi verbringt jeden Tag Stunden im Internet und nimmt viele Anrufe entgegen. Als Vizepräsidentin des palästinensischen Fußballverbandes dokumentiert sie traurige Nachrichten aus Gaza. Über Spieler, die bei Bombardierungen getötet wurden, über Trainer, die schwer verletzt sind, über Stadien und Sportplätze, die komplett zerstört sind.
Die Zahl der Opfer in Gaza ist so hoch. Manchmal haben wir Schwierigkeiten, sie zu identifizieren. Mit Sicherheit können wir sagen, dass mehr als 80 Fußballer in Gaza getötet wurden. Ich gehe davon aus, dass die Dunkelziffer wesentlich höher ist. Auch im Westjordanland ist an Fußball nicht mehr zu denken. Die Mannschaften können sich kaum zwischen den Städten bewegen. Sie müssten viel Zeit an Checkpoints verbringen und sie haben Angst von Angriffen israelischer Siedler.
The Palestinian football team play Australia later today in Kuwait in a game that was to be held in the West Bank but was relocated after the start of the war in Gaza.
Nach Verhandlungen mit den israelischen Behörden konnte zumindest das palästinensische Nationalteam ausreisen. Die Mannschaft bereitete sich zunächst in Algerien auf die Asienmeisterschaft vor. Inzwischen ist sie im Gastgeberland Katar gelandet. Die Funktionärin Susan Shalabi sagt, dass sich die Spieler jedoch kaum konzentrieren können. Etliche von ihnen trauern um Verwandte und Freunde, die in Gaza getötet wurden. Trotzdem möchte die palästinensische Mannschaft bei der Asienmeisterschaft gute Leistungen zeigen. Schließlich sei der Fußball für Palästina, das von den Vereinten Nationen nicht als Staat anerkannt ist, eine der wichtigsten Plattformen überhaupt.
Ich denke nicht, dass es die Palästinenser kritisch sehen, dass wir nun in Kriegszeiten eine Mannschaft zur Asienmeisterschaft schicken. Über den Fußball können wir unsere nationale Identität ausdrücken. Unser Trainer bittet die Spieler darum, nicht so viel Zeit vor dem Fernseher oder im Internet zu verbringen. Aber das ist schwer. Wir haben 2 Spieler aus Gaza im Team. Von einem wollten wir die Familie herausholen. Bei der kleinen Tochter ist das geglückt, aber seine Frau ist noch in Gaza. Der Druck für den Spieler ist enorm.
Der palästinensische Fußballverband hat sich ans Improvisieren gewöhnt. Bereits im vergangenen November, in der Qualifikation für die WM 2026, musste die Nationalmannschaft ihr Heimspiel gegen Australien nach Kuwait verlegen. Dort ließen sich die Spieler mit der Kufia fotografieren, mit dem sogenannten Palästinensertuch. Die FIFA lehnt politische Botschaften in den Stadien offiziell ab. Doch schon bei der WM 2022 in Katar hatte es der Weltverband geduldet, dass Fans palästinensische Fahnen schwenken. Nun bei der Asienmeisterschaft in Katar, wo Führungskräfte der Hamas leben, dürfte die Unterstützung für die Palästinenser noch deutlicher werden. Im ersten Spiel trifft Palästina auf den Iran, dessen Regime Israel das Existenzrecht abspricht. Mahfoud Amara, Experte für Fußball in der arabischen Welt, erwartet eine emotionale Partie.
Die Tickets für die Spiele des palästinensischen Teams bei der Asienmeisterschaft waren sehr begehrt. Viele Palästinenser, die in Katar leben, werden diese Gelegenheiten nutzen, um ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Und Menschen aus anderen arabischen Gemeinschaften werden sie dabei unterstützen. Bereits in den vergangenen Wochen fanden in Katar Freundschaftsspiele statt, um Spenden für Gaza zu sammeln. Auch internationale Spieler und Kommentatoren haben mitgewirkt.
Die palästinensischen Fußballer blicken auf eine bewegte Geschichte. Ihr Verband wurde 1962 gegründet und 1998 in die FIFA aufgenommen. Jahrelang musste die Nationalmannschaft ihre Heimspiele aus Sicherheitsgründen im Ausland bestreiten. 2008 spielte sie gegen Jordanien dann erstmals vor heimischen Fans. In Al-Ram, einem arabisch geprägten Vorort von Jerusalem. Im palästinensischen Fußball wurden 2 Meisterschaften ausgespielt. In Gaza und im Westjordanland. Diese Trennung symbolisiert auch die politische Teilung der Bewegung zwischen der Terrororganisation Hamas und der Partei Fatah. Wegen Spannungen und der eingeschränkten Mobilität setzten die Nationaltrainer häufig auf Spieler, die in der Diaspora aufgewachsen sind. Im Libanon, in Jordanien oder in den USA. Der Politikwissenschaftler Daniel Reicher hat den Sport in der palästinensischen Diaspora erforscht.
Palästina hat ungefähr 5 Millionen Einwohner und die Diaspora wird geschätzt auf ungefähr 12,5 Millionen Menschen. Vor allen Dingen in Chile gibt es einen Verein, der sehr erfolgreich ist. Das geht historisch auf christliche Auswanderung aus Palästina nach Chile zurück. Es gibt einen sehr erfolgreichen Verein in Jordanien. Aber auch 20% der Israelis sind Palästinenser, das darf man nicht vergessen. Es gibt arabische Vereine in Israel.
Zu diesen arabischen Clubs gehören Bnei Sachnin und Hapoel Umm Halfam, beide aus dem Norden von Israel. Arabisch-israelische Spieler aus diesen Vereinen könnten theoretisch auch für die palästinensische Nationalmannschaft auflaufen, doch der palästinensische Verband lehnt solche Nominierungen weitgehend ab. Man kann das als Protestzeichen gegen die israelische Politik deuten, zum Beispiel gegen die 6 israelischen Fußballclubs, die in jüdischen Siedlungen im Westjordanland gegründet wurden. Susanne Chalabi ist Fußballfunktionärin, aber zuletzt veröffentlichte sie in sozialen Medien eher politische Nachrichten. Zuletzt auch ein Video über das Yarmouk-Stadion in Gaza.
Dieses Stadion ist ein historischer Ort für uns. Da wurde bereits 1938 erstmals Fußball gespielt. Erst vor kurzem haben wir das Stadion saniert. Wir wollten dort wichtige Spiele austragen. Und nun hat das israelische Militär dieses Stadion als Internierungslager für hunderte Palästinenser genutzt. Vor allem für Männer, aber auch für Frauen und Kinder.
Es ist möglich, dass im Yarmouk-Stadion auch Terroristen der Hamas festgehalten wurden. Genau prüfen lässt sich das aus der Distanz nicht. Mit Sicherheit wird der palästinensische Fußball auch weiterhin die politischen Nachrichten der Region spiegeln.
Ronny Blaschke über die anstehenden Asienmeisterschaften in Katar, bei denen auch das Fußballnationalteam Palästinas teilnehmen wird. In gut 6 Monaten beginnt hierzulande die Fußball-Europameisterschaft. Als Gastgeber ist Deutschland ja gesetzt, spielt zum Auftakt gegen Schottland, dann gegen Ungarn und die Schweiz. Wie die DFB-Elf dabei auftreten wird, ist noch nicht ganz klar. Zuletzt hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann ja angekündigt, auf Worker setzen zu wollen, also auf solche Spieler, die sich reinhängen, kämpfen und etwas leisten wollen. Wie beispielsweise Grischa Prömmel von Hoffenheim. Anne van Eickels berichtet.
Langsam wird er größer, der Zauber der Europameisterschaft. Aber noch immer ist der Fußballsommer 2024 die mehr oder weniger greifbare EM-Zukunft. Manches schimmert bisher nur schemenhaft, manches ist schon deutlich zu erkennen beim Blick in die Fußball-Kristallkugel.
Das Turnier kommt näher, die Vorfreude steigt bei vielen, die in der Organisation sind, aber vor allem natürlich auch außerhalb. Das Turnier wird bekannter und jetzt geht der Blick eher nach vorne.
Schon klar zu sehen, die organisatorischen Strukturen und die Idee der Europameisterschaft von Turnierdirektor Philipp Lahm.
Dass es endlich mal wieder ein großes Fest geben soll bei uns im Herzen Europas in Deutschland.
Klare Sicht auch beim Thema Nachhaltigkeit. Die EM-Organisatoren haben gemeinsam mit der Bundesregierung von Kanzler Olaf Scholz deutliche Vorgaben erarbeitet, zum Beispiel für den Bereich Umwelt und Klima.
Das ist etwas Besonderes, dass nicht alles neu gebaut werden muss, sondern dass die Stadien da sind, dass der öffentliche Verkehr bereits die Kraft hat, das zu bewältigen.
Es sind Strukturen, die seit der Heim-WM 2006 existieren. Das Sommermärchen, verblasste, schöne Erinnerungen an eine Zeit, in der Deutschland ein für viele neues, unbekanntes, fröhliches Gesicht gezeigt hat.
Wir haben die Leute weltweit draufgeschaut und haben gesagt, was ist eigentlich hier los? Was bewegt sich da in Deutschland? Was bewegt sich mit dieser Mannschaft?
Und genau dieses wunderbar warme Gefühl wünscht sich EM-Botschafterin Celia Šašić auch für den nächsten Sommer.
Lasst uns das Beste daraus machen. Lasst uns uns selbst feiern, uns zeigen, wie wir sind und da eben einen guten Spirit kreieren.
Aber wer sind wir überhaupt? Sportlich jedenfalls lässt sich das beim Blick in die Zukunft nur schwer vorhersagen. Die Rolle der deutschen Mannschaft bei der EM ist noch nebulös. Das kleine bisschen Euphorie, das im Herbst nach dem Wechsel zum neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann aufflackerte, ist schon wieder verschwunden nach den letzten schwachen Leistungen.
Wir können jetzt wieder anfangen, alles schwarz zu malen und alles schlecht zu sehen. Das können wir machen. Da werden wir nicht weiterkommen als Fußballnation. Davon werden wir nicht besser.
Nagelsmann hat nach der Analyse der letzten Länderspiele nun klare Vorstellungen für die Nationalmannschaft.
Eins kann ich versprechen, dass wir nicht hilflos sind. Wir werden Entscheidungen treffen, die wir, glaube ich, brauchen. Fußballische Natur, aber auch Gefüge als Überschrift, wo wir was anpassen müssen und verändern wollen.
In den EM-Gruppenspielen trifft Deutschland auf Schottland, Ungarn und die Schweiz.
Keine Gruppe, die man nicht schaffen kann, sondern wir haben schon eine Gruppe, wo wir den Anspruch haben, auch weiterzukommen.
DFB-Präsident Bernd Neuendorf ist sich bei dem Gedanken an die EM in Deutschland jedenfalls sicher.
Wir werden viele magische Momente erleben.
Aber noch liegt die UEFA Euro 2024 in der nebulös glitzernden Zukunft des nächsten Fußballsommers.
Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, der analysiert als Fernsehexperte ja immer wieder auch die Entwicklung der DFB-Elf, gibt gefragt und ungefragt Tipps, Ratschläge, Kommentare, reflektiert über den deutschen Fußball und seinen Nachwuchs. Im letzten Mai wurde bekannt, dass Lothar Matthäus bei den Accra Lions in Ghana als Investor einsteigt. Das Ziel, junge Talente aus Ghana nach Europa zu bringen. Was genau hinter diesem Businessmodell steckt und wie der Verein sicherstellt, dass die jugendlichen Talente nicht nur instrumentalisiert, sondern fair gefördert werden, das hat Julian Hilgers hinterfragt.
Trommeln und Rasseln zur Begrüßung von Lothar Matthäus bei den Accra Lions. Gemeinsam mit 2 weiteren Investoren kaufte Deutschlands Rekordnationalspieler den Verein aus Ghanas Hauptstadt im Mai für rund 2 Millionen Euro.
Natürlich ist es auch ein Businessmodell, weil irgendwo steckt man ja auch Geld rein, vielleicht um, dass es irgendwie auch wieder zurückkommt durch gute Transfers.
Sagte Matthäus damals gegenüber Bild. Ein Deutscher nutzt ghanaische Fußballer als Geschäftsmodell. Was zunächst problematisch klingen könnte, komme in Accra aber bisher gut an, sagt der ghanaische Sportjournalist Cedric Adams.
I don't find it disturbing because
Ich finde das nicht beunruhigend, denn das war schon immer das Konzept der Accra Lions. Es ist ein Verein, der als Geschäftsinstrument gegründet wurde, um junge Spieler zu rekrutieren und sie zu Clubs in Europa zu transferieren.
Mit 16 oder 17 Jahren spielen die Talente bei den Accra Lions bereits in der ersten Mannschaft. Mit 18 dürfen sie dann nach Europa wechseln.
Die Haupteinnahmequellen für uns als Club sind, aber ich glaube, wie bei jedem Verein, Transfereinnahmen und auch weitere Verkaufsbeteiligungen.
Sagt Fiete Kaup, stellvertretender Leiter der Nachwuchsakademie bei den Accra Lions. Das bisher prominenteste Beispiel? Osman Bukhari. Mit 19 wechselte er für 50.000 Euro von den Accra Lions in die Slowakei. Inzwischen spielt Bukhari für Roter Stern Belgrad in Serbien und traf bei der Weltmeisterschaft in Katar für Ghana gegen Portugal. Bukharis Marktwert heute 6,5 Millionen Euro.
Ich denke, dass viele kleinere Ligen, wie zum Beispiel Rumänien, Moldawien oder Aserbaidschan, öfter in diese afrikanischen Märkte gehen werden.
Erklärt der südafrikanische Fußballexperte Lorenz Köhler.
Sie können einen Spieler für 50.000 bis 100.000 Euro unter Vertrag nehmen und ihn in der nächsten Saison für bestimmt 7 Millionen weiterverkaufen. Aber man wird nicht oft sehen, dass ein AC Mailand oder Paris Saint-Germain zu einer afrikanischen Mannschaft kommt und Spieler direkt verpflichtet. Die Anforderungen sind einfach viel zu hoch geworden.
Wie und wie viel Matthäus an künftigen Spielerverkäufen verdient und welche Pläne er konkret mit den Accra Lions hat, dazu gibt sein Management auf Anfrage des Deutschlandfunks keine Rückmeldung. Fiete Kaup aber beschreibt die Ambitionen des Vereins so.
Ja, ich denke, wir haben schon eine hohe Zielsetzung, dass wir mit zu den besten Ausbildungsvereinen in Westafrika gehören wollen.
Dafür fließt das frische Geld zunächst in die Infrastruktur. Der Verein will eine Art Nachwuchsleistungszentrum nach europäischem Vorbild bauen. Heißt, Fußball und akademische Ausbildung unter einem Dach. Auf diese soziale Verantwortung legt der Verein laut eigener Aussage viel Wert. Denn nur wenige Spieler werden den Sprung nach Europa schaffen, weiß auch Fiete Kaup.
Leider ist es hier in diesem Land so, dass trotzdem eine hohe Arbeitslosigkeit ist, auch bei jungen Menschen. Also klar, man kann so argumentieren, dass dieser Weg sehr, sehr schwierig ist. Aber am Ende sehe ich hier leider keinen Idealweg, wo man sagen kann, okay, und dann bin ich sicher in 5 Jahren angestellt.
Ein paar Spieler pro Jahr könnten also von Matthäus Investment profitieren. Aber hilft das Geld auch dem Fußball in Ghana insgesamt? Sportjournalist Cedric Adams bezweifelt das.
Um ganz ehrlich zu sein, dass Lothar Matthäus nach Ghana kommt, wird nichts an der Liga hier verändern. Wie er bereits sagte, er ist aus geschäftlichen Gründen hier, nicht um den ghanaischen Fußball zu stärken.
Dabei wäre das bitter nötig, sagt auch Fiete Kaup.
Der Staat finanziert ja zum Beispiel auch die ghanaische Nationalmannschaft, was so eigentlich überhaupt nicht vorgesehen ist.
Doch aktuell fehlen in Ghana allgemeine Investitionen in den Fußball, die nicht direkt gewinnorientiert sind. Von Sponsoren, der FIFA und vor allem dem ghanaischen Fußballverband.
Der ghanaische Fußball ist wahrscheinlich gerade an seinem Tiefpunkt,
glaubt Fußballexperte Lorenz Köhler. Der Einstieg von Lothar Matthäus bei den Accra Lions könnte aber zumindest ein Anfang sein.
Es geht nur um Investitionen und die richtige Verwaltung, die richtigen Strukturen. Und vielleicht wird Lothar etwas vom DFB mitbringen. Vielleicht einige junge deutsche Trainer. Und das kann nur gut sein für die Entwicklung des Vereins und für die Entwicklung des heimischen Fußballs in Ghana.
Dass es im Land seit Jahren genug talentierte Spieler gibt, weiß Matthäus aus eigener Erfahrung. 1993 überzeugte er die Verantwortlichen vom FC Bayern um Manager Uli Hoeneß, den damals 18-jährigen Samuel Kufur zu verpflichten, berichtete Matthäus gegenüber Bild.
Wenn er zu viel kostet, dann übernehme ich die Ablöse und du das Gehalt. Und wenn wir den weiterverkaufen, dann teilen wir uns den Gewinn.
Kufur entwickelte sich zum Stammspieler beim FC Bayern, gewann die Champions League und 5 Meistertitel. Nach diesem Vorbild will Matthäus nun in Ghana mit den Talenten der Accra Lions Geld verdienen.
Julian Hilgers berichtete. Logisch, dass bei der anstehenden Heimeuropameisterschaft die deutschen Nationalspieler noch mehr im Fokus stehen und bewertet, begutachtet und auch je nach Leistung beschimpft oder gar beleidigt werden. Sogenannte Hate Speech in den sozialen Medien gehört zum Alltag von Stars und bekannten Persönlichkeiten. Homophobe, sexuelle und sexistische Beschimpfungen machten zum Beispiel fast die Hälfte der festgestellten beleidigenden Nachrichten aus, die die Fußballerinnen bei der letzten WM der Frauen erhalten haben. Der FIFA-Studie zufolge hat ein Fünftel aller WM-Spielerinnen bei dem Turnier 2023 gezielt diskriminierende, beleidigende oder bedrohende Nachrichten erhalten. Hate Speech, wie gehen Sportler und Sportlerinnen damit um? Das hat Lara Zuck für uns nachgefragt.
Hass im Netz, auch für viele Sportlerinnen und Sportler Alltag. Basketballer Akim Vargas von den MLP Academics Heidelberg spricht öffentlich über das, was über ihn geschrieben wird.
Vargas ist ein kompletter Wichser. Wie kann man so ein Hurensohn sein? Wer spielt so? Wieso ist der Bastard noch auf dem Feld? Wer würde den unter Vertrag nehmen?
Dabei sind solche Hasskommentare sogar erst der Anfang. Noch eine Stufe darüber liegt das, was Experten als Hate Speech bezeichnen. Also Kommentare, mit denen Menschen gezielt beleidigt, herabgesetzt und ausgegrenzt werden. Und das nur, weil sie einer bestimmten Gruppe angehören. Zum Beispiel aufgrund ihrer Hautfarbe, Herkunft oder des Geschlechts. Auch das hat Akim Vargas schon erleben müssen.
Ich hatte bei einem Spiel den Kommentar, was macht der Nigger eigentlich auf dem Feld? Pack den wieder in den Käfig.
Dass die Hemmungen im Netz viel schneller fallen, ist keine Neuigkeit mehr. Es macht mit den Betroffenen dennoch etwas. Anderes Beispiel, Fußball. Den Satz, Frauen können kein Fußball spielen, hört Saskia Matthijs, Bundesligaspielerin bei Werder Bremen, oft.
Das ist so der Spruch, der, glaube ich, unter jedem Beitrag zu finden ist, egal von welcher Plattform der gepostet wird. Sobald sich irgendwie der Inhalt ein bisschen um Frauenfußball dreht, kommen natürlich von einigen Ecken Kommentare, die eben den Frauenfußball oder Frauen im Fußball kritisieren.
Wer die sozialen Medien nutzt, macht sich angreifbar. Angreifbar für Menschen, die ein Ventil für ihren Hass und Frust suchen. Als Saskia Matthijs zum ersten Mal selbst betroffen ist, verschlägt es ihr die Sprache.
Ich musste dann auch erstmal so ein bisschen schlucken.
Jetzt, als sie solche Kommentare zum ersten Mal an sich selbst gerichtet liest, trifft sie die Wucht noch einmal anders.
Natürlich hat man das immer mal wieder unter anderen Beiträgen gesehen und fand das da auch schon nicht cool. Aber wenn das dann wirklich einen selbst betrifft, dann ist das nochmal eine andere Schiene, auf der man das verarbeiten muss.
Aber wie? Das ist die Frage. Eine Möglichkeit wäre, die Apps zu löschen und Instagram, Facebook und Co. zu verlassen.
Egal ob Cybermobbing oder Hassattacken im Internet, wenn du nicht partizipierst auf dieser Plattform, dann erreicht dich die Nachricht auch nicht. Egal ob du jetzt ein Schulkind bist oder ein heranwachsender Athlet oder ein Profisportler, wenn du etwas nicht hören möchtest, dann lösch die App.
Sagt auch Basketballer Akim Vargas. Aber für viele SportlerInnen ist das gar keine Option. Bieten sie doch auch die für viele wichtige Möglichkeit, den Bekanntheitsgrad zu erhöhen, sich selbst zu vermarkten und Fannähe herzustellen. In vielen Sportarten ist das auch finanziell wichtig. Deshalb ist es umso wichtiger, frühzeitig den richtigen Umgang zu trainieren.
Sportler lernen jetzt mittlerweile auch, wenn sie sich in den sozialen Medien aufhalten, dass sie natürlich Aussagen oder Verschriftlichungen wenig beeinflussen können. Das heißt, sie müssen sehr früh lernen, dass das in erster Linie mal nichts mit ihnen zu tun hat, sondern jeder Mensch hat die Meinungsfreiheit, demokratisch etwas mitzuteilen.
Sagt Sportpsychologe René Pasch, für den der Umgang mit Social Media inzwischen Teil seiner Arbeit mit AthletInnen geworden ist.
Aber der Sportler lernt natürlich auch mit diesen Widrigkeiten, Diffamierungen, mit diesen schwierigen Situationen umzugehen. Und da hat er auch die größte Ressource. Sobald er sich aber mit den Aussagen beschäftigt, kann es wirklich passieren, dass er Selbstzweifel entstehen, emotionaler Stress und daraus können sogar auch psychische Erkrankungen entstehen.
Auch in den Nachwuchsleistungszentren der Profiklubs ist Cybermobbing und Hate Speech schon früh ein Thema. Bei aller Unterstützung durch den Verein braucht es dennoch auch konkrete Umgangsformen, wenn man von Hass und Hetze betroffen ist.
Man sollte der Person, die sowas tut, nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken.
Rät Sportpsychologe René Pasch.
Weil da, wo Druck entsteht, entsteht auch immer Gegendruck. Das heißt, umso mehr ich das thematisiere, umso mehr wird die Person weitermachen. Man muss dazu aber auch sagen, dass umso mehr Lebenserfahrung man hat, umso besser kann man mit solchen Dingen umgehen.
Hinzu kommt noch eine juristische Seite. Die SportlerInnen, aber auch jeder andere, der den Kommentar sieht, hat die Möglichkeit, ihn zur Anzeige zu bringen. Oder, wenn man selbst nicht den Weg zu den Behörden antreten möchte, kann man Hate Speech und Hasskommentare auch online melden. Beispielsweise bei Respect. Dort werden hetzerische Inhalte zur Anzeige gebracht und die Lösung bei den Betreibern der Netzwerke beantragt. Für Basketballer Akim Vargas ist das keine Option.
Ich bin weniger ein Freund dessen, dass ich glaube, dass die rechtlichen Schritte da irgendwas bezwecken. Ich glaube einfach, dass man zum einen dickes Fell braucht als Profisportler für sportliche Leistungen und Ups und Downs und mentale Stärke.
Fußballerin Saskia Matthijs vertritt diese Meinung nicht. Sie würde jederzeit rechtliche Schritte eingehen.
Weil menschliche Anfeindung oder gezielte Bösartigkeit, das gehört nirgendwo dazu. Und deshalb finde ich es auch extrem wichtig, dass wir es nicht als normal akzeptieren, sondern das Thema eben auch sichtbar machen, dass wir drüber sprechen, Lösungswege aufzeigen, finden und auch ja, diese Feigentäter irgendwie hinter diesen Fake-Accounts ohne Profilbildern vielleicht irgendwann auch merken, dass es gar nicht so cool oder lustig ist, was sie da eben tun.
Wie gehen Sportler und Sportlerinnen mit Hate Speech, also mit Hasskommentaren in den sozialen Medien um? Auch diesen Bericht von Lara Zuck finden Sie in unserer Deutschlandfunk-Audiothek-App. Der United Cup im australischen Sydney dient den Tennisprofis auch als Vorbereitung auf die Australian Open. Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt in Kürze in Melbourne. Und während Alexander Zverev bereits im United Cup überzeugt, gestaltet sich das Comeback von Angelique Kerber nach ihrer anderthalbjährigen Babypause noch nicht wieder so, wie sie sich das vielleicht vorgestellt hat. Marcel Stober über das zweite Vorrundenspiel der Deutschen gegen Frankreich, nachdem es jetzt heißt, zittern um den Viertelfinaleinzug.
Ein starkes französisches Team hat Deutschland bei diesem United Cup doch noch besiegt. Erst nach Mitternacht Ortszeit in Sydney unterlagen Angelique Kerber und Alexander Zverev im Mix dem Duo Garcia-Roger Vasselin knapp im Match-Tiebreak. Zuvor begann Kerber ihr zweites Einzel nach der Babypause beeindruckend. Nach nur 23 Minuten holte sie den ersten Satz gegen die ebenfalls auch solo spielende Garcia. Doch die französische Top-20-Spielerin konnte sich deutlich steigern und wurde zu stark für Comebackerin Kerber, die auch ihr zweites Einzel in Sydney verlor. Bei Alexander Zverev gegen Adrien Manarino hingegen lief es so, wie es für ihn immer läuft. Auch im 9. direkten Aufeinandertreffen ging der Sieg an den Deutschen. Doch Zverev machte über 1,5 Sätze zu viele unerzwungene Fehler und musste den ersten Satz abgeben. Dann kämpfte sich der Deutsche ins Match hinein, zeigte Emotionen und zumindest im Ansatz am Ende auch seine Klasse. Deutschland kann nach der Niederlage nicht mehr aus eigener Kraft das Viertelfinale des United Cups erreichen und muss nun auf Ergebnisse anderer Teams hoffen.
Rob Cross hat bei der Darts-WM in London enorme Comeback-Qualitäten bewiesen und darf weiter auf seinen zweiten Titel hoffen. Der Engländer bezwang im spannenden und hart umkämpften Viertelfinale seinen Landsmann Chris Doby mit 5:4 und zog in die Runde der letzten vier ein. Cross holte dabei einen 0:4 Rückstand auf. Noch gut ein halbes Jahr, bis in Paris die Olympischen Sommerspiele beginnen. Doch an vielen Stellen gibt es Zweifel, ob das Mega-Event reibungslos über die Bühne gehen wird. Das betrifft zum Beispiel die Frage, ob der öffentliche Nahverkehr die Millionen Besucher mit Bus und Metro von A nach B bekommt. Und nach dem jüngsten Anschlag in der Nähe des Eiffelturms steht die Frage nach der Sicherheit einmal mehr und noch drängender im Fokus. Da die Rekrutierung von privaten Sicherheitskräften schleppend läuft, will das französische Innenministerium jetzt auch auf seine Verwaltung Angestellten zurückgreifen, um ausreichend Sicherheitspersonal aufstellen zu können. Für die Eröffnungsfeier jedenfalls auf der Seine gebe es keinen Plan B, sagte die Sportministerin. Paris blickt also mit gemischten Gefühlen auf Olympia, berichtet Caroline Düller.
Eigentlich hält Hélène Olympia in Paris für eine großartige Idee.
Aber leider, nein, ich habe kein Vertrauen, sagen wir das auf Deutsch, ja, denn es wird wahnsinnig teuer. Und wir sind nicht bereit.
Vieles sei einfach nicht zu Ende gedacht, findet Hélène, die als Reiseleiterin arbeitet. Sie fragt sich vor allem, wie die Millionen Olympiatouristen sich durch die Stadt bewegen sollen und ob das ÖPNV-Netz das aushält. Simon sieht das ähnlich. Die olympische Tradition weiterführen, Völkerverständigung durch Sport, diese Ideen unterstütze er voll und ganz. Aber Paris hat ja jetzt schon so einiges an Problemen, sei es beim ÖPNV, beim Zustand der Straßen oder generell beim Thema Sicherheit. Vielleicht ist es gerade nicht die beste Zeit, um so ein Event zu organisieren. Andererseits ist es auch eine Gelegenheit, dem Stadtrat klarzumachen, dass was passieren muss. Auf jeden Fall ist es riskant. Die Verkehrsgesellschaft RATP schätzt, dass in Paris und Umgebung während Olympia pro Tag bis zu 1,5 Millionen Menschen zusätzlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von A nach B kommen müssen. Auch Autofahrer müssten sich auf Hardcore-Verkehrsverhältnisse einstellen, warnt Verkehrsminister Clément Beaune und gibt schon mal ein paar Tipps, die auch ziemlich hardcore klingen.
On l'a dit et on lancera toute une campagne d'information.
Wir werden im Januar eine Informationskampagne starten. Natürlich werden sich alle während der Spiele ein bisschen anders organisieren müssen. Wer kann, sollte im Homeoffice arbeiten oder während der Spiele Urlaub nehmen und überhaupt nicht in Paris sein.
Plus de télétravail, prendre ses congés plutôt pendant cette période qu'avant ou après.
Potenziell chaotische Verkehrsverhältnisse sind aber nicht der einzige Grund, weshalb die Stimmung vor den Spielen angespannt ist. Nach der Attacke nahe des Eiffelturms Anfang Dezember ist eine Frage wieder ins Zentrum der Debatte gerückt. Können Stadt und Staat das Mega-Event überhaupt absichern? Man tue zumindest alles dafür, was gehe, sagt der Polizeipräfekt von Paris, Laurent Nunez.
Elle a déjà été préparée avec un haut niveau de menace terroriste.
Wir sind bei den Planungen für die Eröffnungsfeier schon von einer hohen Terrorgefahr ausgegangen, weil wir wissen, dass diese Gefahr existiert. Und dabei geht es nicht nur um die Eröffnungszeremonie, sondern um alle Wettkampfstätten. Überall wird es weiträumige Sicherheitszonen geben. Diese Schutzzone gegen eventuelle Terrorangriffe schließt am Tag der Eröffnung sogar die Wohnviertel direkt an der Seine ein.
Ce périmètre englobera même les habitations qu'il y a autour de la Seine.
Im Durchschnitt sollen pro Tag 35.000 Soldaten und Polizisten die Spiele absichern. Für die Eröffnungsfeier werden es laut Nunez sogar 45.000 sein. Und an der geplanten Eröffnungsfeier auf der Seine halte man fest, betont Sportministerin Amélie Oudéa-Castéra.
On n'a pas un plan B, on a un plan A dans lequel.
Wir haben keinen Plan B. Wir haben einen Plan A mit ein paar Anpassungsmöglichkeiten. Das betrifft zum Beispiel die Zahl der zugelassenen Zuschauer bei der Eröffnungszeremonie. Die legen wir im Frühjahr fest. Da haben wir Spielraum. Und auch was die Größe der Sicherheitszone angeht, können wir uns anpassen. Über Sicherheit scheinen sich die Menschen aber weniger Sorgen zu machen, als über einen möglicherweise komplett auf den Kopf gestellten Alltag während der Spiele. Natürlich sei Sicherheit wichtig, sagen viele, aber zu 100% könne man die sowieso nicht garantieren. Ich habe keine Kristallkugel und weiß nicht, was passieren wird. Ich würde nicht von Gefahr sprechen, aber wir müssen sehr vorsichtig sein. Das wird schon alles gut werden. Ich würde sagen, in Frankreich ist Sicherheit zu 90% garantiert.
Es kann überall passieren, also in Paris, in Frankreich, in Spanien, in Deutschland. Man kann nicht 100% sicher sein.
Laut einer Umfrage des Instituts Odoxa von Mitte November halten inzwischen 44% der Befragten in der Region Ile-de-France es für eine schlechte Idee, die Spiele in Paris zu organisieren. Auch Reiseleiterin Hélène ist skeptisch, aber sie sieht den möglichen Olympiastress noch mit Humor.
Es wäre ideal, es wäre schön, dass alles super klappt und uns, aber es gibt immer ein Aber, das ist typisch französisch. Sind Sie zufrieden? Ja, aber.
Sportlich hofft vor allem das deutsche Olympiateam nach zuletzt eher enttäuschenden Ergebnissen auf eine Trendwende. Doch Spitzensportreform und andere Maßnahmen ruckeln. Hendrik Lückhoff hat sich Gedanken dazu gemacht, wie die deutschen Olympiachancen stehen.
Diese Momente.
Und der Sprung war weit. 7 Meter. Das ist Gold. Das ist Gold für Malaika Mihambo.
Jetzt noch ein Steilsprung zu Gold. Flieg. Sie fliegt. Gold für Julia Krajewski.
Diese Momente bei Olympia, sie bleiben ein Leben lang und machen süchtig. Weitsprungstar Malaika Mihambo will es wieder erleben. Und dafür geht die Olympiasiegerin von Tokio nochmal komplett neue Wege.
Ich glaube, es tut auch manchmal gut, innehalten zu müssen, weil man dann nochmal neu die Dinge überdenkt. Ich selbst habe nochmal neue Impulse gesucht, wie jetzt zum Beispiel auch in der Zeit im Kloster.
Um dann im Sommer auf den Punkt da zu sein. Das will auch Florian Wellbrock. Der Olympiasieger und Weltmeister im Freiwasserschwimmen hat das Edelmetall in Paris wieder klar im Blick.
Jetzt ist er da, Florian Wellbrock, überlegener Sieg, Weltmeister zum zweiten Mal.
Weiter auf der Erfolgswelle schwimmen, auch das Ziel der deutschen Basketballer. Nach dem historischen WM-Sieg soll es jetzt auch bei Olympia was werden, mit dem großen Wurf für die Mannschaft um Johannes Thiemann.
Zu wissen, man hat wirklich auch realistische Chancen auf Medaillen. Das ist schon was ganz Großes und ich hoffe, dass wir es dann natürlich auch erreichen werden.
Große Hoffnungen, auch bei Ruderer Oliver Zeitler und gute Chancen. Der Weltmeister will endlich auch bei Olympia ganz oben aufs Podest und es seinem Opa gleich tun.
Die Olympiabücher sind schön und gut. Damals als Kind habe ich mich halt gefreut, weil ich meinen Opa gesehen habe. Aber jetzt ist es halt, glaube ich, auch Zeit, dass ich meinen eigenen olympischen Erfolg dann auch dort drin verbuche.
Rein in die Geschichtsbücher. Daya Farfolomeev ist schon drin, nur noch nicht auf den vordersten Seiten. Die 17-Jährige, das Jahrhunderttalent, als fünffache Weltmeisterin in der rhythmischen Sportgymnastik. Aber Gedanken ans Olympia-Edelmetall? Nein, nur ans Wesentliche.
Also für mich, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir einfach unsere Beste zeigen können und Hauptsache natürlich gesund bleiben.
Die Krönung bei Olympia, auch das Ziel von Lukas Dauser, Turnweltmeister am Barren, Deutschlands Sportler des Jahres, angefixt vom Erfolg.
Die Motivation ist seit meinem WM-Titel irgendwie enorm gewachsen. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, ich kann jetzt jeden schlagen und das motiviert mich extrem.
Diese Gewissheit, jeden schlagen zu können. Dafür stehen auch die deutschen Vielseitigkeits- und Dressurreiter, die Renn- und Slalomkanuten, auch die Bahnradsportler. Alle zuletzt eine Bank in Sachen Olympiamedaillen. Keine allzu schlechten Aussichten also auf diese Momente bei Olympia.
Gold! Gold für den Vierer! Gold für diese Frauen!
Gold für Deutschland! Ricarda Funk wird Olympiasiegerin!
Das Internationale Olympische Komitee, der Fußball-Weltverband, also die FIFA oder auch die UEFA, viele internationale Sportverbände haben ihre Hauptsitze in der Schweiz. Insgesamt sind es über 60 Weltverbände, darunter Handball, Schach, Eislaufen, Radsport, Judo, Boxen, Triathlon, Turnen, Fechten und noch viele, viele mehr. Sie logieren in Lausanne und anderen Schweizer Städten, denn Sport ist in der Schweiz eine Boombranche. Steuer- und Mietbefreiungen ködern, die erfolgreiche Standortförderung kurbelt wiederum die heimische Wirtschaft an. Das funktionierende Konzept hat auch Frankreich erkannt, wollte wohl diesen Cluster jetzt eigentlich gerne mal aufbrechen und Sportverbände, allen voran die FIFA, auch nach Paris locken, in die Gastgeberstadt kommender Olympischer Sommer- und Winterspiele. Thomas Kistner ist jetzt bei mir live in der Leitung von der Süddeutschen Zeitung. Können Sie erklären, warum diese Ambitionen, die FIFA jetzt nach Paris zu locken, gescheitert sind?
Naja, also grundsätzlich aus profanen Gründen ist es am Geld gescheitert. Im großen Steuerparadies des Sports in der Schweiz muss die FIFA ja nur 12% abführen. Da kann ein Land wie Frankreich, wo schon die Grenzsteuer bei 14% beginnt und bis in einen Spitzenbereich von 45% führt, nur mithalten, wenn es der FIFA massive Steuergeschenke unterbreitet. Das wollte die französische Regierung unter Emmanuel Macron auch tun. Deshalb sollten die superreiche Sportorganisationen von Abgaben wie der Körperschafts- und der Unternehmensmehrwertsteuer befreit werden und die umsiedelnden FIFA-Mitarbeiter, die ja auch recht üppig verdienen, sollten sogar 5 Jahre lang keine Einkommensteuer zahlen. Da haben jetzt die Verfassungsrichter des Landes einen Riegel vorgeschoben. Wie wohl jeder vernünftige Mensch nachvollziehen kann, der Verfassungsrat hat entschieden, dass solche Geschenke gegen Grundsätze der Steuergerechtigkeit verstoßen und sie kassiert.
Vor allem Präsident Macron wollte dem Fußball-Weltverband so den roten Teppich ausrollen und die FIFA aus der Schweiz locken. Daraus wird jetzt also nichts. Wie sehr schadet denn diese Entscheidung des Verfassungsrats jetzt Macron selbst?
Naja, aus internationaler Sicht ist es zunächst eine Peinlichkeit, wenn man sich so sehr an die ja oft sehr dubiosen Weltsportführer ranwanzt, dass man von den eigenen höchsten Richtern gestoppt werden muss. Zum Zweiten hat sich Macron mit dieser Liebedienerei bei sehr vielen normalen Steuerzahlern unter den eigenen Bürgern keine Freunde gemacht. Und schließlich ist es so, dass diese nicht gewährten Steuergeschenke nun auch für die FIFA die Frage aufwirft, ob sie dann überhaupt noch nach Frankreich umsiedeln kann. Dafür bräuchte es jetzt schon triftigere Gründe. Sieht man das massive Steuergefälle im Vergleich zur Schweiz? Womöglich gibt es daher sogar Fragen der Geschäftstreue, wenn die FIFA trotzdem weiter an diesen Plan festhält, Teile des Verbandes nach Paris auszulagern. Der Fehlschlag für die Macron-Regierung wird aber auch beim Internationalen Olympischen Komitee Unbehagen auslösen. Denn das IOC will ja mit Macrons Hilfe bei den Sommerspielen in Paris dieses Jahr groß abliefern. Nach all den Flops oder Skandalveranstaltungen sogar seit Sochi 2014. Jetzt ist zumindest klar, dass Macron eben doch nicht der Napoleon des Weltsports ist. Insofern hat das Gericht auch nach außen ein wichtiges Zeichen gesetzt.
Und dann gibt es ja auch noch eine andere Ebene, auf der Emmanuel Macron und FIFA-Präsident Gianni Infantino politisch ins Geschäft kommen wollten. Die FIFA strebt ja die alleinige Kontrolle des Spielertransfermarkts und der Vermittleragenturen an. Die Zahlungen sollen dabei über eine Zahlstelle der FIFA mit französischer Banklizenz laufen. Ist das jetzt noch umsetzbar und denkbar?
Na, es ist zumindest in weite Ferne gerückt, denn die FIFA hat soeben sogar selbst klammheimlich, nämlich an diesem Samstag vor Silvester, ihr neues Regelwerk für die Überwachung und Alleinkontrolle über das Spielerberater- und Transfergeschäft suspendiert. Sie hat die ganzen nationalen Verbände angeschrieben. Es wird also nirgendwo angewendet. Damit fließen auch keine Transfermilliarden durch diese ominöse FIFA-Zahlstelle, die der Weltverband erstaunlicherweise dank einer Banklizenz ausgerechnet in Frankreich einrichten durfte. So eine Banklizenz hätte ihr übrigens nicht mal die bankenfreundliche Schweiz gestattet. Und auch hier beim Eingriff in einen wesentlichen Geschäftsteil der Fußballbranche, also dem Transfergeschäft, wurde Infantinos Laden erst von der ordentlichen Justiz gestoppt. Das Landgericht Dortmund hatte kartellrechtliche Mängel im Regelwerk entdeckt und dessen Anwendung per einstweiliger Verfügung in Deutschland untersagt. Auch andere Gerichte in Europa sehen das kritisch. Und jetzt soll erstmal der Europäische Gerichtshof entscheiden, ob dieses Regelwerk samt seiner FIFA-Zahlstelle überhaupt rechtens ist. Und da können Jahre vergehen.
Warum überhaupt knüpft Gianni Infantino, der seinen privaten Wohnsitz ja bereits nach Katar verlegt hat, jetzt verstärkt überhaupt diese Bande nach Frankreich?
Na, es sieht so aus, als sei das seine letzte Hoffnung in Europa gewesen. In Macron fand er offenkundig ja auch einen Populisten, den er mit Fußball überhaupt erst einwickeln konnte, einen Staatschef, der seine auseinanderstrebende Gesellschaft im Lande mit der Kraft des Sports zusammenkitten will. Das ist ganz offenkundig, denn Macron zielt nicht nur auf die FIFA. Er hat also auch das IOC im Visier. Nach den Paris-Spielen dieses Jahr werden die Winterspiele 2030 auch in Frankreich stattfinden. Der ist also ganz scharf auf den Sport. Und Infantino selbst will seine FIFA ja ohnehin über die Kontinente in der ganzen Welt verstreuen. Richtung Katar war er mit seiner Familie umgesiedelt, als in der Schweiz interessanterweise Strafermittlungen gegen ihn eröffnet worden sind. Es hat dann auch immer wieder Andeutungen gegeben, man könne die Schweiz ganz verlassen, wenn sie den Weltsport so behandelt. Und die Justiz hätte ihn jedenfalls in Doha nie erwischt. Und jetzt wird er plötzlich in Miami verortet. Er ist also ins nächste WM-Veranstalterland weitergezogen, in die USA. Und einiges spricht natürlich dafür, dass er sich im Schutze solcher FIFA-Partnerländer, denn das sind die Veranstalter ja bis hin zur Weltmeisterschaft, auch ein persönliches Entgegenkommen verspricht, wenn es mal irgendwo eng wird. Eine andere vernünftige Erklärung gibt es für diese familiäre Globetrotterei eigentlich nicht. Und zumindest ist Infantino eine solche vernünftige Erklärung bisher schuldig geblieben.
Und somit ist auch offen, ob die möglichen Umzugsüberlegungen Bestand haben, auch wenn Frankreich eben nicht zu einem Steuerparadies für internationale Spitzenverbände werden kann. Vielen Dank, das war Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung. Er berichtete über das Pariser Gericht, das die Vorteile für internationale Sportverbände kippt und somit die FIFA wieder in Handlungszwang treibt. Schalke 04 hat Peter Knebel überraschend früher als geplant aus dem Vorstand abberufen und den bis zum Saisonende laufenden Vertrag mit dem 57-Jährigen aufgelöst. Das gab der Fußball-Zweitligist heute bekannt. In der entsprechenden Pressemitteilung ist natürlich von gegenseitigem Einvernehmen die Rede. Knebel werde bis zum 30. Juni als Berater weiter für den Verein tätig sein. Der Sportvorstand hatte im November von sich aus auf eine Vertragsverlängerung verzichtet. Und Eintracht Frankfurt hat sich unmittelbar nach Öffnung des Winter Transferfensters mit Donny van de Beek verstärkt. Die Ausleihe des niederländischen Mittelfeldspielers von Manchester United bis zum Saisonende mit anschließender Kaufoption gab der Fußball-Bundesligist heute bekannt. Damit geht Sport am Feiertag zu Ende. Ich bin Astrid Ravohl und sage Dankeschön fürs Zuhören im Namen des gesamten Teams und wünsche Ihnen noch einen schönen Feiertagabend.